wie schön, dass ich... Guten Morgen, ihr Lieben. Also hier steht nur ihr Lieben, aber guten Morgen, ja. Ich bin ja froh, dass sich die Reihen noch so gefüllt haben. Vorhin war es noch so leer. Heutiges Predigtthema ist ein Thema, was mir schon vor Monaten mal beim Fernsehen gekommen ist. Tatsächlich spricht Gott manchmal zu mir durch Filme oder irgendwelche Sachen so, da kriege ich manchmal Inspiration. Und ich weiß nicht, ob ich mich bei euch schon mal als Serienjunkie geoutet habe. Wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt, ja? Also ich gebe das zu, ich sehe sehr gerne unterschiedliche Serien in der Glotze. Fast alles außer echten Seifenopern. Also die sind mir einfach wirklich zu flach und zu unrealistisch und meistens auch zu schlecht geschauspielert. Das ertrage ich dann nicht, aber das nur am Rande. Ich gucke also bevorzugt eher so Krimiserien, aber auch so lustige Sachen wie Big Bang Theory oder Friends oder sowas. Und im letzten Herbst hatte ich so eine Phase, da habe ich Glee geguckt. Ja, weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist so eine Serie, in der es um eine amerikanische Schüler an einer Highschool geht, die in einer Musik-AG mitmachen. Und da lernen sie halt sehr professionell Lieder zu singen und dazu zu tanzen, so musicalmäßig und so. Und ganz nebenbei lernen sie natürlich noch, wie man miteinander umgeht und wie man tolerant ist und wie man Krisen meistert und wie man seine Identität findet und was weiß ich, ja, was Teenager eben so lernen müssen. So, und in dieser Serie sind ausgesprochen schöne und sehr talentierte Menschen. Hollywood eben, ja. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch ein Kriterium. Wenn in der Serie keine schönen Menschen sind, dann gucke ich sie nicht. Ja? Also es muss was fürs Auge sein. Ja? Ich muss wenigstens eine Frau oder einen Mann schön oder attraktiv finden. Sonst, wie gesagt, gucke ich nicht. Aber bei Glee gibt es ja gleich mehrere Kandidaten. Ja? Das ist also sehr schön. Und wenn ich so eine Serie gucke, dann fange ich meistens irgendwann an, mich für die Schauspieler zu interessieren und guck dann mal so ein bisschen nach, so, was sind das für Menschen? Bei Glee speziell wollte ich natürlich auch wissen, wie alt sind die eigentlich im echten Leben? Sind die noch Teenager und so? Und dann gucke ich also im Internet, in der Internet Movie Database und habe dann über meinen absoluten Liebling in der Serie, den Corey Monteith, gelesen, dass er mit 31 Jahren an einer Überdosis Drogen und Alkohol gestorben ist. Und diese Überdosis war ziemlich sicher ein Unfall, also es war kein Selbstmord. Aber ein anderer Glee-Star, der Mark Salling, hat sich mit 35 tatsächlich das Leben genommen. Und dieser Suizid war die Flucht vor einer Gefängnisstrafe wegen Besitz von Kinderpornografie. Als ich das gelesen habe, bin ich sehr traurig geworden. Also ich gebe es zu, ich habe ein paar Tränchen geweint. Ja, ich war wirklich richtig traurig. Und dachte so, was für eine Verschwendung. Zwei so talentierte junge Menschen sterben so früh, so sinnlos. Und ich kannte die beiden ja gar nicht, persönlich oder so, ja. Und trotzdem hat mich das total berührt. Und tatsächlich habe ich so ein bisschen gedacht, naja, die sind eben mit dem Erfolg in der Serie nicht klargekommen. Als die Serie dann zu Ende war, dann Drogen und so weiter und so. Aber so war es nicht. Es war sogar so, dass sie... Also zumindest der Corey Monteith, der ist wirklich mittendrin in der Serie gestorben. Und ich habe das ja gewusst, dass er tot ist, aber ich habe nicht gewusst, dass es mittendrin passiert. Und guck so fröhlich noch die fünfte Staffel und dann ist plötzlich er nicht mehr da und dann erzählen die ja und so. Und dann ist mir so klar geworden, dass es für die auch natürlich der totale Schock war, dass der jetzt wirklich tot ist, ja, dass der ist nicht rauskomplimentiert worden aus der Serie, so ein Serientod, sondern richtig. Und da habe ich nochmal wieder geheult, ja, also ist mir sehr nah gegangen. So, aber beim ersten Mal schon, also als ich das nur gelesen habe, ist mir klar geworden, dass Gott auch genau das denkt. Was für eine Verschwendung, ja. Und Gott denkt das immer über jeden Menschen, der früh stirbt, egal woran. Gott hat keine Lieblingsstars, keine Lieblingskinder. Ihm ist es egal, ob jemand in unseren Augen schön war oder talentiert. Für Gott sind wir alle wunderbar gemacht, auch wenn wir keine Fernsehstars werden. Er trauert über dich und mich, wenn wir auf falschen Wegen gehen, genauso wie über Madonna, Einstein oder Beckham oder irgendein Kind, was in den Slums von Rio oder in Indien irgendwo aufwächst. Es bricht ihm das Herz, wenn er sieht, wie wir auf Abwege geraten, wie wir unsere Sehnsucht nach ihm auf alle möglichen Arten und Weisen zu stillen versuchen, nur nicht bei ihm. Es ist alles so ganz und gar gegen seinen Plan. Gott hat uns Menschen, jeden Einzelnen gemacht. Wir sind alle quasi Handarbeit und jeder ein Unikat. David beschreibt das in Psalm 139 ab Vers 13 wie folgt. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Wie kostbar, Gott, sind mir deine Gedanken. Es sind so unfassbar viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich also schon traurig bin über den Tod von zwei jungen Menschen, die ich gar nicht kenne, wie traurig ist dann Gott, der diese Menschen doch erschaffen hat und die Haare auf ihrem Kopf gezählt hat? Jetzt könnt ihr denken, ja, Silke ist einfach nur eine sentimentale, rührselige Person. Warum sollte Gott so über seine Geschöpfe denken? Noch dazu, wenn sie letztendlich ja selbst verschuldet in diese Situation geraten sind. Vielleicht ist Gott eher zornig über diese Menschen. Meine Antwort darauf lautet, ja, es kann sein, dass ich rührselig bin. Wer guckt schon sonst sowas wie Glee? Aber ich bin mir sicher, dass Gott wirklich auch diese Trauer über die beiden jungen Männer hatte und dass das nicht nur meine Trauer war. Und ich erkläre euch jetzt, warum ich das denke. Bonhoeffer hat gesagt, dass wahres Christsein bedeutet, den Schmerz Gottes zu teilen. Das habe ich tatsächlich wenige Tage später in der Auslegung der Losungen gelesen und dachte so, ja, das kann ich jetzt gerade richtig nachvollziehen. Ja? Wahres Christsein heißt, den Schmerz Gottes zu teilen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es klingt nicht gerade attraktiv, aber es ist wahr. Im 2. Korinther 4, Vers 10 steht, durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Und in der Offenbarung im 1. Kapitel in Vers 9 lesen wir, ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Jesus hat gesagt, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Das könnt ihr bei Johannes im 5. Kapitel nachlesen. Und bei Johannes im 3. Kapitel steht auch, dass Jesus gekommen ist, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Wenn ich im 1. Testament lese, dann komme ich über einige Stellen, wo Gott zürnt, aber auch immer wieder an Stellen, wo Gott Erbarmen hat mit seinem Volk. Es schmerzt ihn, dass wir so sind, wie wir sind, weil er es so unendlich viel besser für uns geplant hatte. Damals in Eden. Aber Gott hat all die Verfehlungen, den Zerbruch und den Zerfall in Kauf genommen, dafür, dass wir uns frei für ihn oder gegen ihn entscheiden können. Und wenn ich im 2. Testament lese, dann komme ich an so manche Stelle, an der es immer wieder heißt, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte. Zum Beispiel Matthäus 20, Vers 34. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Markus 6, Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Bei Lukas im 18. Kapitel ab Vers 35 lesen wir von dem blinden Bettler, der Jesus um Mitleid bittet. Und Jesus hat Mitleid und heilt ihn von seiner Blindheit. Nee, von der Lähmung, glaube ich. Und dann ist da noch das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Das kennt ihr alle, steht bei Lukas im 15. Kapitel. Keine Rede von Zorn, als der Sohn, der das Erbe mit wilden Ausschweifungen verprasst hat, wiederkommt als verarmter, dreckiger Schweinehirt. Nein, der Vater eilt ihm entgegen und freut sich, dass der Sohn den Weg zurückgefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass er bis dahin in vielen Nächten Tränen vergossen hat, weil er wusste, dass es seinem Sohn nicht gut ging und weil er nicht wusste, ob er hoffen durfte, dass das Leben, das der Sohn gewählt hatte, ihn nicht umbringt. Wie hat Jesus gelebt? Was können wir von ihm lernen? Jesus hat sich immer mit seinem Vater besprochen. Jeden Tag hat er in der Frühe gebetet und sich sozusagen den Marschbefehl für den Tag abgeholt. Immer hat er den Vater gefragt, was soll ich heute tun? Und dann hat er das getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Er hat die Welt mit den Augen des Vaters gesehen und hat geheilt, getröstet, gerettet, befreit, ins Leben zurückgerufen, begnadigt, vergeben und gelehrt. Immer wieder hat er sich von dem Leid der Menschen anrühren lassen und entsprechend gehandelt. Und er konnte das nur tun, weil es das war, was er den Vater im Himmel tun sah. Ich denke also, ich bin nicht allein mit meinem Mitgefühl, und es war an der Stelle mit den beiden jungen Schauspielern wirklich auch eine Eingabe Gottes, zu verstehen, dass es Gott ständig das Herz bricht, wenn wir unser Leben so vergeigen. Was ich auch im letzten Jahr besser verstanden habe, ist, dass Gott nichts einfach nur tut, damit es getan ist, sondern dass es fast immer ein Um-zu gibt. Warum hat er mein Herz angerührt für diese beiden Männer? Wozu sollte das dienen? Ich glaube, ich sollte einen Hauch einer Ahnung davon bekommen, wie Gott über unsere Welt denkt und fühlt, um das weitergeben zu können. Es hätte auch sein können, dass Gott mich zum Handeln gegen Drogensucht oder zur Rettung Pädophiler beruft. Aber ich glaube, in diesem Fall sollte ich einfach nur Gottes Herz mit euch teilen. Wenn jemand aber immer beim selben Thema angerührt wird und immer wieder auf etwas Bestimmtes anspringt, dann kann darin durchaus auch eine Berufung liegen. Ich lese euch mal ein Beispiel vor aus dem Buch »Dem Leben Richtung geben« von Knoblauch, Hüger und Möckler. Da wird berichtet, dass ein wohlhabender Geschäftsmann einen Berater aufsucht. Er hatte bereits viel Geld für alle möglichen Therapien bezahlt, war aber sein Problem nicht losgeworden. Sobald er Fotografien, Fernsehberichte, Werbeplakate von Kindern in Not sah, sprach ihn dies seiner Meinung nach überdimensional an. Immer wieder kamen ihm dabei sogar die Tränen. Sehr unpassend, wie er es selbst bezeichnete. Oft war er mit Geschäftspartnern unterwegs, sah so ein Plakat und war emotional tief erschüttert. Sein erster Lösungsversuch bestand darin, dieses Gefühl zu verdrängen. Es half nichts. Der zweite Versuch war, mit einem Psychiater seine eigene Kindheit aufzuarbeiten. Er erlebte viel positive Veränderung, aber nicht in dem Bereich, der Anlass für seinen Besuch war. In dieser Suche stieß er schließlich auf einen Berater, der meinte, ob diese Not etwas mit seiner Berufung zu tun haben könnte. Man ließ es auf einen Versuch ankommen. Der Patient flog für 2 Wochen in die dritte Welt, um Ordensschwestern bei der Ausgabe von Suppe an Straßenkinder zu helfen. Nach seiner Rückreise verkündete der damals leidenschaftliche Geschäftsmann seiner erschrockenen Familie und Firma, er habe nun endlich seine Berufung gefunden, werde alles verkaufen und diesen Menschen in Not helfen. Wieder wurde der Berater zu Hilfe gerufen, diesmal von anderer Seite. Bei der nüchternen Suche nach einem Nachfolger in der Firma fand sich wirklich keine Alternative. Seine Familie fand das Anliegen prinzipiell gut, konnte sich jedoch unmöglich vorstellen, in ein anderes Land zu ziehen. Nach langem Ringen wurde schließlich ein guter Kompromiss gefunden. 3 Wochen im Monat arbeitet der Mann jetzt in seiner Firma mit einem hochmotivierten Team und ein Großteil des Gewinns fließt in Hilfseinrichtungen für bedürftige Kinder. im Schnitt eine Woche pro Monat fliegt er in andere Länder, um mit diesem Geld Hilfsprojekte für chancenlose Kinder aufzubauen. Soweit das Beispiel. Die Frage, die den Geschäftsmann gequält hat, stelle ich nun auch euch. Gibt es Nöte, die dir ein großes Anliegen sind? Krebskranke Kinder, artgerechte Tierhaltung, Frauenrechte, was auch immer. Wo verspürst du immer wieder den Impuls, dich zu engagieren? Gott kümmert das ganze Leid, alles, was auf der Welt schief läuft. Er hat alles im Blick und findet alles gleich wichtig. Er könnte mit einem Fingerschnippen alles in Ordnung bringen, aber unser freier Wille ist ihm so wichtig, dass er nur da eingreift, wo er Menschen findet, die sich seine Sache zu ihrer Sache machen. Da wir nicht Gott sind, können wir uns nicht um alles kümmern und das sollen wir auch gar nicht. Das würde uns eh komplett überfordern. Aber sind wir bereit, uns rufen zu lassen, um Gottes Anliegen in der Welt zu vertreten? Dass Gott eine Mutter Teresa gerufen hat, sich um Waisenkinder in Indien zu kümmern, ist wahrscheinlich für uns alle unstrittig. Auch Hermann Gmeiner wurde von Gott gerufen, die SOS-Kinderdörfer zu gründen. Aber ich glaube auch, dass Gott eine Greta Thunberg berufen hat, sich für das Klima einzusetzen, damit wir diese Schöpfung nicht ruckzuck aufrauchen. Ich glaube, dass Gott einen Mahatma Gandhi berufen hat, um sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Ausbeutung und Unterdrückung einzusetzen. Ich bin überzeugt, dass Gott den ganzen Tag nichts Wichtigeres zu tun hat, als Menschen zu suchen, die ihn hören und sich seine Herzenssachen zu ihren Herzenssachen machen lassen. Es geht dabei gar nicht immer um große und langfristige Projekte. Natürlich brauchen wir Menschen, die große Veränderungen bringen. Fast alle haben aber ganz klein angefangen. Und es muss aus diesem Kleinen nichts Großes werden. Es geht darum, zu hören, ob ich heute jemandem Gebet anbieten soll, zum Beispiel in der U-Bahn, oder ob es jemanden zu trösten gilt, oder ob ich jemandem mein Ohr schenke und einfach nur zuhöre, oder ob ich jemandem Hoffnung machen soll. Wenn ihr das Buch von Christian Reschke gelesen habt, Gottes Stimme hören, dann wisst ihr, was ich meine. Jesus-Nachfolger oder Jesus-Nachfolgerin zu sein, das heißt, das zu tun, was Jesus getan hat. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt: Wahres Christsein bedeutet, den Schmerz Gottes zu teilen. Jesus hat Gottes Sache zu seiner Sache gemacht. Mal hat er 5000 gespeist, mal hat er einen einzelnen Blinden geheilt. Jeden Tag neu hat er gefragt, was dran ist, was der Vater heute tun will, und immer wieder hat er Mitleid gehabt, so wie der Vater Mitleid hat. Bist du bereit, dich für Gottes Herz zu öffnen? Wir haben vorhin schon gesungen, Lord, you have my heart and I will search for yours. Meine ich das wirklich? Kann ich das von ganzem Herzen singen? Wir wollen jetzt eine Zeit still sein und ihr könnt mit Gott über dieses Thema ins Gespräch kommen. Was hast du auf dem Herzen? Wo willst du mich gebrauchen? Heute, grundsätzlich, wie auch immer. Und nach einer Weile werden 2, 3, 4 Beter hier nach vorne kommen. Und wenn du etwas mit Gott neu festmachen willst, dann hast du Gelegenheit, nach vorne zu kommen und mit jemandem zusammen dafür zu beten.